DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Heute geht es um folgende Themen. Wer hat die Nase vorn beim Schnüffeln? Elektronische Geräte oder der Hund? Schöne neue Welt, Alexa weiß fast alles. Die intelligente Tablettendose, damit Oma ihre Medizin nicht immer vergisst. Und ich spreche mit meinem Kollegen Fabian Schmidt über den französischen Meeresforscher Jacques Cousteau. Er starb vor 20 Jahren. Ein Hund kann Drogen und Sprengstoff aufspüren und sogar Insekten, die der lokalen Landwirtschaft schaden können. Denn, das wissen wir alle, Hunde haben einen hervorragenden Geruchssinn. Die Evolution hat die Hundenase für das Riechen perfektioniert, aber Hunde sind eben auch nur Menschen und machen manchmal Fehler. Das gilt auch für Spürhunde. Aber es müsste doch eigentlich möglich sein, so eine Hundenase nachzubauen, als Maschine quasi, mit den gleichen guten Eigenschaften wie das Riechorgan der Vierbeiner, aber eben ohne die Nachteile, denn Hunde müssen nicht nur ab und zu mal schlafen, sie müssen auch fressen, sich bewegen, haben vielleicht auch mal schlechte Laune und können auch eigenwillig sein. All das wäre bei einer künstlichen Hundenase nicht der Fall. Ein solcher Nachbau aber ist ziemlich kompliziert, wie Brigitte Osterrath erfahren hat. Stefan Kaiser hat ihren Bericht.
Was würde die Polizei bloß ohne ihre Spürhunde machen?
Super.
Esther Schalke arbeitet als Tierärztin in Düsseldorf. Sie ist auf das Verhalten von Hunden spezialisiert und sie trainiert Polizeihunde. Sie hat großen Respekt vor Hundenasen und davor, wie sie aufgebaut sind.
Wir haben ja da nur so ein rundes Loch. Hunde haben eigentlich so oben so ein kleines Loch und unten so einen kleinen Schlitz. Und die atmen an einer anderen Stelle ein als aus. Und dadurch ist das so, dass die Nase funktioniert wie so eine Drucksaugpumpe. Das heißt, die können quasi an der gleichen Stelle ausatmen, wo sie gleich wieder einriechen wollen, ohne sich den Geruch zu verwirbeln, was wir Menschen nicht können.
Zwei weitere Faktoren verstärken den Geruchssinn von Hunden. Erstens haben Hunde 30 mal mehr Geruchsrezeptoren in ihren Nasen als Menschen. Sie können Gerüche wahrnehmen, die wir nicht einmal erahnen können. Zweitens ist der Teil ihres Gehirns, in dem Gerüche verarbeitet werden, einfach viel größer als beim Menschen. Aber obwohl die Tiere für das Riechen wie geschaffen sind, haben Hunde einen Nachteil.
Nasenarbeit ist sehr anstrengend. Wenn das jetzt ein Geruch ist, den die Hunde so sehr intensiv suchen müssen, sagt man ja auch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann brauchen die Hunde erstmal wieder eine Pause. Nasenarbeit an sich ist schon wirklich Kopfarbeit für den Hund. Das merkt man auch, dass die Hunde, wenn die das gemacht haben, schneller ermüden, als wenn die nur körperlich gearbeitet haben zum Beispiel.
Also, warum nicht einfach eine elektronische Hundenase bauen? So ein Gerät könnte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Es würde nicht müde, bräuchte kein Futter und auch keinen Auslauf. Aber so ein Gerät zu entwickeln ist nicht einfach.
Also die Hundenase ist evolutionär bedingt ein sehr, sehr komplexes Organ, weil der Hund von Anfang an sehr viel mit Nasenarbeit erreicht hat, um sein Überleben zu sichern. Das heißt also, die Zahl der Riechrezeptoren, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, die in der Hundenase für Gerüche zur Verfügung stehen, ist enorm hoch, was zum einen seine Sensitivität, also seine Empfindlichkeit, auch geringste Spuren zu riechen ausmacht, aber auch was seine Selektivität ausmacht, das heißt also auch zwischen verschiedenen Geruchsspuren identifizieren zu können oder unterscheiden zu können.
Peter Michael Kaul ist Professor am Institut für Detektionstechnologien der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Kaul entwickelt elektronische Nasen, zum Beispiel im Bereich Sicherheitstechnologien. Das stellt ihn vor große Herausforderungen. Ein solches Gerät darf beispielsweise nicht durch ähnliche Gerüche am gleichen Ort durcheinandergebracht werden. Sogar wenn ein starker Duft wie Parfum die Umgebung dominiert, darf es nicht den Geruch übertönen, um den es eigentlich geht. Sonst kann die Nase nicht arbeiten.
Das ist wieder so ein Beispiel für eine elektronische Nase. Wir haben hier die Auswerteeinheit und haben hier die Möglichkeit, 4 verschiedene Sensoren aufzubringen.
In seinem Labor zeigt Kaul seine Kreation. Es ist eine handgroße Metallkiste, eine Einheit, um die Daten auszuwerten. Sie hat zwei biegbare Metallröhrchen an beiden Seiten. An den Enden jedes dieser Röhrchen hat Kaul vier Sensoren befestigt. Sie sehen ein bisschen aus wie Knopfzellen. Die Sensoren erkennen Gase in der Luft. Wenn sich Moleküle an sie heften, ändern sie ihre elektrische Leitfähigkeit und diese Änderung kann man messen. Aber genau wie Hundeexperten ihre Spürhunde trainieren müssen, muss Peter Michael Kaul die elektronische Nase trainieren, damit er weiß, welches Gas welche Signale verändert. Sein Gerät kann hochbrennbare Materialien erkennen, zum Beispiel solche, die ein Brandstifter vielleicht nutzen würde.
Wenn eine Person an einem Sensorknoten vorbeigeht und riecht nach Benzin oder nach Diesel oder dergleichen mehr, dann kann das eben mit so einer elektronischen Nase nachgewiesen werden. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit, so dass man dann entsprechend die Person auch identifizieren kann und aus einer Masse von Personen auch herausziehen kann.
Peter Michael Kauls elektronische Nase wurde bereits auf einer Autofähre zwischen Deutschland und Schweden getestet. Sie kann Benzingeruch erkennen und warnt vor Brandgefahr. Solche Geräte zur Verbesserung der Sicherheit auf Fähren einzubauen, ist im Moment aber noch eine Frage des Geldes. Andere Wissenschaftler haben elektronische Nasen für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Die Geräte erkennen zum Beispiel Moleküle, die für faulende Fische typisch sind. Dann wird ein Alarm ausgelöst. So können die Arbeiter verfaulte Lebensmittel aussortieren, noch bevor sie verpackt und an die Supermärkte geliefert werden. Andere Substanzen sind sehr viel schwerer mit elektronischen Nasen erkennbar. Für Spürhunde hingegen ist es kein Problem, diese Gerüche aufzuspüren.
Die meisten Explosivstoffe und die meisten Drogenstoffe, die haben einen sehr, sehr kleinen Dampfdruck. Also die Menge an Substanz, die pro Zeiteinheit in die Luft übergeht, ist aufgrund der chemischen Eigenschaften sehr gering. Und wenn man sich vorstellt, die sind dann auch noch verpackt. Das heißt also, die Menge, die in der Luft zur Verfügung steht, ist sehr, sehr klein. Wir kommen dann in den Bereich der Spurenanalytik und da wird es dann für technische Systeme sehr, sehr schwer.
Bis jetzt gibt es kein elektronisches Gerät, das Sprengstoff oder Drogen anhand der Luft analysieren kann. Deshalb nutzen Wissenschaftler einen Trick. Sie entkoppeln die elektronische Nase mehr oder weniger von ihrem elektronischen Gehirn. Peter Michael Kaul erklärt, wie das funktioniert.
Mit sehr aufwendigen Verfahren kann man Luftproben sammeln, anreichern damit. Das heißt also, die Menge, die dann zur Detektion zur Verfügung steht, wird dadurch deutlich größer. Und es gibt dann instrumentell analytische Verfahren, mit denen man dann auch einen Nachweis führen kann.
So können Wissenschaftler herausfinden, welche dieser gefährlichen oder illegalen Substanzen in der Luft sind und wie viel davon. Es ist, als ob man dem Hund die Nase entfernt, mit dieser Nase in einen anderen Raum geht, dann quasi damit herumschnüffelt, sie dann wieder zurück auf den Hundekopf setzt und an das Gehirn des Vierbeiners anschließt. Dennoch sagen Experten, dass Hundenasen, je nach Substanz, um das Tausendfache bis hin zu einer Milliarde Mal besser funktionieren als die elektronische Konkurrenz. Das Bundeskriminalamt nutzt nach eigenen Aussagen ausschließlich die vierbeinige Variante zum Aufspüren von Sprengstoffen. Elektronische Nasen hätten sich als unzuverlässig herausgestellt. Elektronische Nasen können also offenbar auf keinen Fall mit ihren biologischen Vorbildern mithalten. Bis jetzt.
Als Alfred Hitchcock 1960 seinen Film Psycho herausbrachte, war an Alexa nicht zu denken. Hätte es sie damals schon gegeben, wäre es vermutlich ein leichtes gewesen, den Mörder Norman Bates zu überführen. Er ersticht in dem Klassiker die weibliche Hauptfigur unter der Dusche. Eine Szene, die Filmgeschichte schrieb. Alexa, eine Software von Amazon. Man kann mit ihr sprechen, ihr Befehle erteilen oder sie bitten, uns die derzeitige Wetterlage in Paris zu beschreiben. Unsere Haushalte werden immer mehr und immer besser mit intelligenten Geräten vernetzt. Die sammeln jede Menge Informationen über uns und unser Leben, was wir tun und was wir vielleicht lassen sollten. Und sogar bei der Aufklärung eines Mordes kann Alexa helfen. Zwei Beispiele dazu aus den USA von Nicole Markwald.
Als James Andrew Bates am 22. November 2015 die Notrufnummer wählte, hatte er Schreckliches zu melden. In dem Whirlpool neben seinem Haus lag eine Leiche. Bates lebte in dem kleinen Städtchen Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas. Der Tote war ein Bekannter von ihm. Er und zwei weitere Männer waren am Abend zuvor zu Gast. Es gab Alkohol und ein Footballspiel. Am nächsten Morgen war einer der vier Männer tot. Er hatte Würgemale und Platzwunden. Den eintreffenden Beamten fiel auf, dass die Terrasse neben dem Whirlpool frisch gesäubert worden war, berichtet der lokale Fernsehsender KFSM.
In a police report, first responders claimed the scene around the hot tub where the body was found seemed to be cleaned.
Im Februar kehren die Beamten zurück und nehmen Bates fest. Sie beschuldigen ihn des Mordes. Bei ihren Ermittlungen fiel auf, dass Bates Haus in der Nacht des Mordes zwischen 1 und 3 Uhr auffällig viel Wasser verbraucht hatte. Jedes Haus der Gemeinde Bentonville hat sogenannte Smart Water Meter, mit dem sich der Wasserverbrauch leicht überprüfen lässt. Den Beamten fiel auch der Amazon Echo im Haus des Verdächtigen auf. In dem sprechenden und hörenden Lautsprecher steckt Amazons künstliche Intelligenz Alexa, die sich per Sprachkommando bedienen lässt. Die Mikrofone hören immer zu. Sobald das Kommando Alexa ertönt, zeichnet die schlanke Säule den Sprachbefehl mit und schickt ihn in die Cloud. Ganz nach dem Motto, viel hilft viel. Je häufiger Alexa seinen Besitzer hört, desto besser wird ihr Verständnis. Scott Stein ist Redakteur beim Technologiefachportal CNET. Er sagte dem Radiosender NPR, die Polizei hofft natürlich auf weitere Informationen, ohne genau zu wissen, was der Echo wirklich mitgeschnitten hat. Diese Geräte nehmen ja nur auf, wenn sie eine Frage gestellt bekommen. Das ist sehr kurz. Aber vielleicht hofft die Polizei auf irgendetwas im Hintergrund oder so. Die Polizei beantragte bei Amazon die Herausgabe der Aufnahmen. Amazon und der Beschuldigte lehnten ab. Diese Daten seien durch den ersten Verfassungszusatz geschützt. Im März hat der Tatverdächtige seine Meinung geändert und den Ermittlern Zugang gewährt. Der Mordfall in Arkansas ist nicht der einzige, in dem ein smartes Gerät bei der Polizeiarbeit hilft. Als eine Frau 2015 in ihrem Haus in Connecticut erschossen wird, tischt ihr Ehemann den Beamten eine Geschichte von einem Eindringling auf, der seine Frau erschossen habe. Doch die Polizisten werden stutzig, als sie die Daten des Sportarmbands der Toten auswerten. Als die Frau nach Angaben ihres Mannes schon tot war, lief sie laut Fitbit-Aufzeichnungen noch im Haus umher. Dazu kommen Informationen einer Überwachungskamera in ihrem Fitnessstudio und Facebook-Aktivitäten, die beweisen, dass die Frau länger lebte, als ihr Mann behauptete. Das Sportarmband lieferte in diesem Fall ein Teil des Puzzles. Der Mann wurde später wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt. Vor einigen Tagen erschien bei dem Magazin Newsweek ein Artikel mit dem Titel »Vom Fitbit verraten, wie smarte Geräte Kriminalfälle lösen«. Es dürfte zur Regel werden, dass Ermittler versuchen, Zugriff auf diese Daten zu bekommen. Inzwischen umgeben wir uns nicht nur mit schlauen Lautsprechern oder Uhren, wir rüsten unser Zuhause in einen kleinen privaten Überwachungsstaat um. Wir reden mit Siri von Apple oder Cortana von Microsoft. Entsprechende Thermometer, Kameras, Waschmaschinen, Autos, selbst Kühlschränke sind bereits in der Lage, unsere Bewegungen zu verfolgen. Amazons künstliche Intelligenz Alexa wird in Zukunft in Produkten von Ford, Dish, Samsung und Whirlpool zu finden sein. All das führe dazu, dass er sich ziemlich unwohl fühle, gibt Scott Stein von CNET zu. Ich frage mich, was mit unseren privaten Daten passiert, wenn sie erstmal in einer Cloud sind. Wie werden Regierungen damit umgehen? Werden sie Zugang dazu bekommen? Werden die Technologiefirmen da mitmachen? Wie soll das funktionieren? Was passiert bei Kriminalfällen? Wo wird die Grenze gezogen? Darauf gibt es in der schönen, neuen, smarten Welt noch keine Antwort.
Drum schlaf schön ein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht. Kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden alle überwacht.
Immer mehr intelligente Geräte halten Einzug in unseren Alltag. Einige davon sind wirklich hilfreich. Ein Beispiel? Gerade ältere Menschen müssen oft jeden Tag mehrere verschiedene Tabletten einnehmen und vergessen sie häufig. Wenn es dabei um wichtige Medikamente geht, kann das gefährlich werden. Die Großmutter von Timo Schuster aber hat Glück. Ihr Enkel hat im Rahmen des Wettbewerbs Jugend forscht die intelligente Tablettendose entwickelt. Jetzt vergisst seine Oma ihre Tabletten nicht mehr und Timo hat einen Preis bekommen. Mehr von Claudia Schaffer.
Physiksaal des Maria-Theresia-Gymnasiums in Augsburg. Der 16-jährige Timo Schuster steht an der Tafel und macht eine Skizze von seiner Erfindung, dem MediMinder, einer intelligenten Tablettendose. Auf die Idee hat ihn seine Großmutter gebracht.
Meine Oma hat sehr oft die Tabletteneinnahme vergessen und dann habe ich mir eben überlegt, was könnte man dagegen machen und habe dafür dann den MediMinder entwickelt. Also es sieht aus wie eine Uhr im Prinzip, es ist auch in etwa so groß wie eine Uhr, nur habe ich kein Ziffernblatt und keine Zeiger, sondern eben ein weißes Plastikgehäuse, in dem sich Elektronik befindet und die anfängt zu piepsen, sobald man die Einnahme vergessen hat.
So klingt es, wenn der MediMinder einen daran erinnert, eine vergessene Tablette zu nehmen. Über das Armband am Handgelenk ist das Piepsen nicht zu überhören. Aber Timo Schusters Gerät kann noch mehr.
Das Besondere ist, dass die tatsächliche Entnahme der Tablette erkannt wird und nicht über einen Bestätigungsknopf überprüft wird, ob die Tabletten entnommen wurden oder ob die Tablettendose nur geöffnet wurde.
Das funktioniert über eine Lichtschranke in der Tablettendose. Die Anwendung für ältere Menschen ist sehr einfach. Besondere technische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Außerdem notiert der MediMinder über eine Speicherkarte, zu welchen Uhrzeiten welche Arzneimittel genommen wurden. Mithilfe dieser Daten können Verwandte oder Ärzte sehen, wie zuverlässig beispielsweise ältere Menschen ihre Tabletten nehmen. Das Produkt überzeugte schon bei Jugendforscht und deshalb ist Timo schon mehrfach öffentlich aufgetreten. Als der Münchner Krebsforscher Timo Schinkköte vom MediMinder hörte, nahm er sofort Kontakt zu dem Schüler auf. Schinkköte arbeitet nämlich im Bereich der Therapiezuverlässigkeit bei Krebspatienten.
Ich war seit längerem auf der Suche nach etwas, womit man letztendlich Patienten, gerade älteren Patienten, hilft, an die Medikamenteneinnahme zu denken und das dann auch rückmelden zu können. Als Vater, ich habe selber 5 Kinder, finde ich es ganz toll, wenn Kinder sich selber etwas verwirklichen und die Möglichkeit auch bekommen, vom Umfeld, von Schule oder auch eben von etwas wie Jugend forscht, ihre eigenen Ideen zu folgen. Und das hat mich einfach angesprochen.
Timo Schinkköte leitet neben seiner Arbeit am Brustzentrum der Münchner Universitätsklinik den Forschungsverbund Cancado. Das ist eine Einrichtung, die Krebspatienten bei ihrer Therapie unterstützt und stärkt, beispielsweise mit Hilfe eines digitalen Tagebuchs für Krebskranke. Denn gerade bei diesen Patienten ist die Abbruchquote bei der Einnahme von Medikamenten wegen der häufig schweren Nebenwirkungen zum Teil extrem hoch.
Tamoxifen ist ein der häufigsten Medikamente beim Brustkrebs, die über lange Zeit eingenommen werden. Da haben wir eine Einjahrestherapietreue von 50%.
Das heißt, die Hälfte der Patienten hält sich dann nicht mehr an die ärztlichen Vorgaben. Beim Thema Therapiezuverlässigkeit erhofft sich Krebsforscher Schinkköte Hilfe durch den MediMinder. Und zwar weniger durch Kontrolle, sondern vielmehr durch Motivation, etwa wegen der einfachen Handhabung des Geräts. Und der Onkologe plant noch in diesem Jahr mit dem MediMinder eine Studie durchzuführen.
Um zu schauen, wie groß ist der Einfluss, der Nutzen des MediMinders für die Zielgruppe, das heißt ältere Patienten und idealerweise natürlich das, was uns interessiert, für Krebspatienten.
Für diese Studie wird der MediMinder in einer Mini-Auflage produziert und, wer weiß, vielleicht wird er eines Tages sogar für den Alltagsgebrauch hergestellt.
Ich glaube, wenn der MediMinder wirklich einen Nutzen bringt, dann sollte Timo Schuster darüber nachdenken, daraus wirklich ein Produkt zu machen. Dann ist es nichts, was unbedingt in der Forschung nur bleiben muss, sondern wirklich einen Nutzen im Alltag erzeugen kann.
Seine Entwicklungen und Konstruktionen kommen vor allen Dingen Tauchern zugute. Der Franzose Jacques Cousteau, geboren am 11. Juni 1910 und verstorben am 25. Juni 1997, also vor 20 Jahren, ist weit über die Grenzen seines Heimatlandes bekannt als Meeresforscher, Autor und Filmproduzent. Viele kennen vermutlich seine faszinierenden Aufnahmen aus der Unterwasserwelt. Aber das ist nicht alles, für das Cousteau bekannt geworden ist. Im Studio ist jetzt mein Kollege Fabian Schmidt. Er ist selbst Taucher, wenn auch nicht in ganz so tiefen Gewässern. Was haben wir Jacques Cousteau zu verdanken?
Ja, allerhand Erfindungen, also neben U-Booten und anderen Dingen, vor allem den Atemregler. Der hat sich, glaube ich, auf die Taucherei am stärksten ausgewirkt, weil er das wichtigste Werkzeug des Tauchers ist, weil er uns eigentlich erst ermöglicht, unter Wasser zu tauchen. Und die frühen Atemregler, die Jacques Cousteau oder sein deutscher Zeitgenosse Hans Haas entwickelt haben, zum Teil auch dann nach dem Krieg gemeinsam, waren Geräte, die noch Probleme hatten. Die bestanden nur aus einer Minderungsstufe. Heutzutage arbeitet man mit zwei Stufen, die es einem auch besser ermöglichen, unter Wasser zu atmen. Früher musste man da sehr stark saugen oder pusten, um da Luft rauszukriegen aus den Geräten. Das ist heute nicht mehr so.
Diese modernen Regler, basieren die denn auf der Konstruktion von Cousteau?
Ja, im Prinzip ist die Konstruktion die aus seiner Zeit als Marinetaucher aus dem Jahr 1942 bis 1943. Wie gesagt, sie wurde eben modifiziert und wurden immer weiter angepasst. Aber in der Zeit davor tauchte man vor allem noch mit Helm. Das heißt, man hatte einen Helm auf dem Kopf, in dem war Luft und der wurde auch über einen Schlauch von oben befüllt. Die Idee, dass man quasi seine Luft auf dem Rücken trägt und dann unter Wasser halt verbraucht und dass die Luft, die man auf dem Rücken hat, auch ausreicht für einen richtigen Tauchgang, das ist definitiv eine Sache, die aus dieser Generation stammt und da war Cousteau natürlich federführend.
Was hat er denn sonst noch entwickelt?
Er hat zum Beispiel ziemlich viele Tiefsee-U-Boote gebaut, auch kugelrunde Tiefsee-U-Boote, die dann deutlich tiefer tauchen konnten als die bisherigen. Er hat sich unheimlich verdient gemacht in der Erforschung der Tauchmedizin. Es gibt ja allerhand verschiedene Tauchkrankheiten, die bekannt sind oder die eigentlich auch erst im 20. Jahrhundert so richtig verstanden wurden. Der Tiefenrausch ist nur einer davon. Um solche Dinge zu überwinden, arbeitet man ja auch mit Gasgemischen. Also dann kommt Helium mit ins Spiel, die Frage, wie viel Sauerstoff noch gesund ist. Und so weiter. Also diese ganzen Experimente, die er gemacht hat, eben dann auch mit Menschen tiefer zu tauchen, als es normalerweise gut ist, mit verschiedenen Gasgemischen, das ist alles der Forschung zugute gekommen. Man muss allerdings sagen, dass Cousteau mit seiner Arbeit mit der Calypso und besonders als Filmemacher auch die Kamera, das Kameragehäuse für Unterwasserfilm hat er auch ursprünglich selbst entwickelt. Also die ersten Kameragehäuse waren von ihm.
Er hat ja auch ganz wunderbare Filmaufnahmen gemacht.
Genau. Vieles, was an technischer Entwicklung stattgefunden hat, fand parallel statt. Das sind jetzt nicht alles seine eigenen Erfindungen. Was er,
hat sich dann auch weiterentwickelt,
was seine wirkliche Leistung war und seine überragende Leistung war, das Leben unter dem Wasser oder im Wasser einer breiten Masse von Menschen darzubringen. Er war also ein Medienmensch, er war ein ausgemachter Multiplikator und das ist, glaube ich, das, was ihn ganz besonders ausmacht. Die Forscher ringsrum, die ihm zugearbeitet haben oder deren Arbeit er dargestellt hat, die haben zum Teil viel der Erfindungen und so weiter begleitet gemacht. Seine wirkliche Rolle war, diesen ganzen technischen Bereich, aber eben auch die wissenschaftliche Erkenntnis über das Leben unter Wasser in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen mit dem neu aufkommenden Fernsehen. Denn er ist natürlich aus der Generation, die quasi das frühe Fernsehen begleitet haben. Mhm. Wenn man sich heute solche Filme angucken würde, würden die vielleicht ein bisschen altbacken aussehen. Aber die sind natürlich
vielleicht immer noch sogar
faszinierend,
noch
schwarz, auch heute
ja.
noch. Ja.
Als was sollten wir Jacques Cousteau denn erinnern?
Ich glaube, als einen großen Visionär, als einen Menschen, der Menschen begeistern konnte und als jemand, der eigentlich einen Traum verkauft hat. Und zwar den Traum einer natürlichen Welt, die es auch wert ist, erhalten zu bleiben und der Traum, sozusagen mit dem Schiff rauszugehen und was Neues zu entdecken.
Mein Kollege Fabian Schmidt zu Jacques Cousteau, dem bekannten Meeresforscher, der am 25. Juni 1997, vor 20 Jahren also, verstorben ist. Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann wieder mit Beiträgen zu Medizin und Gesundheit.